Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Matthäus 25 in den Versen 14 bis 30. Da erzählt Jesus folgendes Gleichnis. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der hinzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit weitere 2 gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der hinzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe da, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Herr, wir bitten dich, segne du dieses Wort an uns, dass wir es verstehen und danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, von Geld und dem richtigen Umgang mit Geld ist eigentlich jeden Tag in den Nachrichten die Rede. Es gibt kaum einen Tag, wo es nicht auch um Griechenland geht. Und dann wird die Frage diskutiert, was denn jetzt besser sei. Ein Schuldenschnitt und ein Neuanfang ohne Schulden oder immer wieder neue Kredite, um damit die alten Kredite abzahlen zu können. Und selbst unter Finanzexperten gibt es keine Einheit darüber, was denn in dieser verfahrenen Situation richtig ist und aus der Krise herausführt. Und jetzt, heute Morgen mit dem Predigttext, da kommt auch noch Jesus mit einer Geschichte, in der es vordergründig um das richtige, um den richtigen Umgang mit Geld geht. Sie haben sie gerade schon gehört, aber ich fasse diese Geschichte noch einmal kurz zusammen. Jesus erzählt davon einem reichen Geschäftsmann, der sein Vermögen auf drei seiner Mitarbeiter aufteilt, um dann das Land zu verlassen. Zwei der Mitarbeiter setzen das Geld gewinnbringend ein und verdoppeln es auf diese Weise. Der dritte, derjenige, der den geringsten Betrag erhalten hat, der vergräbt das Geld, ohne Gewinn zu machen. Als der Geschäftsmann dann nach langer Zeit zurückkehrt, verlangt er von den drei Mitarbeitern das eingesetzte Geld zurück. Die beiden ersten, die damit gearbeitet haben, die werden befördert. Der dritte aber, der es nur aufbewahrt hat, der wird am Ende der Geschichte befeuert. Dieser Ausgang der Geschichte war für die Menschen zur Zeit Jesu noch mehr als für uns eine Provokation. Denn wir wundern uns in dem Text, warum vergräbt er das Geld? Für die Menschen damals aber war das ein ganz normaler und gängiger Weg. Es war das Übliche, wenn jemand Geld hatte, dass der es dann an einem sicheren Ort vergrub und wusste, so kann es mir nicht verloren gehen. Das Geld aber zu investieren oder zu einer Bank zu bringen, war damals auf jeden Fall für die Menschen der riskantere Weg, auf dem man sein Geld im schlimmsten Fall vollkommen verlieren konnte. Merkwürdig also an dieser Geschichte, dass Jesus sich hier so eindeutig positioniert, indem er den riskanten Weg lobt und den sicheren Weg verurteilt. Ich muss schon zugeben, Jesus als Finanzexperte urteilt hier sehr merkwürdig. Auch in unseren Augen heute. Gerade die Griechenland-Krise macht doch deutlich, wie riskant es ist, von geliehenen Summen zu leben, sich von Banken abhängig zu machen. Um die Geschichte richtig zu verstehen, müssen wir uns darüber klar werden, dass Jesus hier in dieser Geschichte gegen allen Augenschein gar nicht als Finanzexperte redet. Er liefert keinen Diskussionsbeitrag zur Griechenland-Krise oder zu der Frage, was denn das beste Finanzsystem sei. Jesus, der selber zu seinen Lebzeiten kaum Geld besaß, wollte seinen Jüngern, die ebenso wie er fast mittellos waren, keine Tipps geben, wie sie mit großen Summen Geld umzugehen haben. Jesus ist in den Geschichten, die er sonst und auch hier erzählt, eben nicht Finanzexperte, sondern eher Glaubensexperte oder Lebensexperte. Jesus will Menschen zu Gott rufen. Er will, dass Leben gelingt und sich erfüllt. Dazu erzählt er Geschichten, die im normalen Alltag spielen, um mit diesen Geschichten etwas über Gott und das Leben des Menschen auszusagen. Vielleicht kommen wir dem, was Jesus mit diesem Gleichnis will, dadurch auf die Spur, dass wir uns einfach mal ansehen, welches Wort im Urtext steht, das Martin Luther in seiner Übersetzung mit Zentnern übersetzt. In der griechischen Bibel wird ein anderes Wort verwendet, das Wort Talent. Talent, das war zunächst einmal eine Gewichtsangabe, später dann eine Währungseinheit. In die deutsche Sprache ist das Wort Talent im Laufe der Zeit durch unseren Bibeltext gelangt. In unserer Sprache ist Talent zur Bezeichnung für menschliche Begabungen geworden. Das Talent in seiner heutigen Bedeutung stammt tatsächlich aus dieser Geschichte. Das zumindest scheint mir eine Spur zu sein, die zum richtigen Verständnis des Gleichnisses führen kann. Dabei ist es wichtig, nicht wie sonst oder in manchen anderen Gleichnissen jeden Zug nun auf Gott zu übertragen. Ganz im Gegenteil. Dieser Geschichte ist wirklich Vorsicht geboten, was das Gottesbild angeht. Es wäre fatal, aus dieser Geschichte ein Gottesbild abzuleiten. Dann wäre Gott, so wie der dritte Mitarbeiter im Gleichnis sagt, doch ein harter Mann, der erntet, was er gar nicht selbst gesät hat. Doch Gott, wie ihn Jesus verkündigt, ist ein barmherziger und liebevoller Vater. Hinter dieses Bild aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn können und dürfen wir nicht zurück. Wir dürfen dieses liebevolle Vaterbild jetzt nicht von dem harten, vielleicht ungerechten Herrn dieser Geschichte irgendwie einschränken lassen. Gott ist der, der den Gescheiterten hinterherläuft, der den Sünder annimmt und liebt und der die Schuld des Menschen vergeben will. Das muss auch bei dieser harten Geschichte immer im Hinterkopf bleiben. Das, was Jesus mit dem Gleichnis sagen will, ist nun vielmehr dieses. Was in der Geschäftswelt das Normale ist und sich im Umgang mit Geld damals tausendfach bewährt hat, das ist im Blick auf das Reich Gottes genau das Falsche. Nämlich auf Nummer sicher zu gehen und nicht zu riskieren. Das, was man von Gott bekommen hat, sicher zu vergraben in der Angst, es könnte sonst verloren gehen. Dieser Gedanke, das ist der entscheidende Vergleichspunkt des Gleichnisses. Was im Umgang mit Geld falsch sein mag, gilt nicht für den Glauben. Der Glaube wagt etwas. Der Glaube sichert sich nicht ab, er wagt sogar das Risiko. Und der Glaube behält nicht für sich, sondern er gibt weiter. So gelingt Leben. Am Ende steht dann die Freude, steht ein erfülltes Leben. Jesus ist und er bleibt der Glaubensexperte, der Lebensexperte, auch hier in dieser Geschichte. So gewinnt diese verwirrende und provozierende und scheinbar auch düstere Geschichte ihre helle und leuchtende Perspektive. Was ist das für eine großartige Aussage in dem Gleichnis, dass der reiche Mann seinen Mitarbeitern so viel anvertraut. Ein riesiges Vermögen, ein unvorstellbar großes Potenzial. Und so dürfen wir uns tatsächlich vor Gott her sehen und begreifen. Wir sind, allesamt, ohne Ausnahme, von Gott reich beschenkt. Jeder von uns hat von Gott ein unwahrscheinlich großes Potenzial mitbekommen, unendlich viele Möglichkeiten zum Leben. Wir alle, wir haben Talent. Es gibt niemanden in unserer Mitte, der davon ausgeschlossen wäre, für den das nicht gilt. Problematisch wird es nur dann, wenn wir unser Talent mit dem der anderen vergleichen. Dann kommen wir ins Grübeln, dann kommt Neid auf, wenn wir sehen, der kann das, was ich nicht kann. Doch das ist nicht die Perspektive des Gleichnisses. Alle drei Mitarbeitenden nehmen das an, was der Herr ihnen gibt. Und ihre Aufgabe besteht darin, aus dem, was sie mitbekommen haben für ihr Leben, das Beste zu machen. Das ist das Geheimnis des Lebens, dass wir uns selber annehmen können mit dem, was wir sind und was wir haben. Mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Grenzen. Wer sich so von Gott angenommen weiß und sich selbst so annehmen kann, dem ist klar, ich muss nicht alles können. Ich muss nicht so sein wie der andere neben mir oder vor mir. Ich bin ich. Ich bin ein Original Gottes und das ist auch gut so. Es nützt uns nichts, nach dem zu schielen, was der andere hat. Es nützt uns nichts, ein Leben lang die Bedingungen zu beklagen, die unser Leben bestimmen. Es nützt uns nichts, die vertanen Chancen der Vergangenheit zu bedauern. Was uns aber nützt, ist unser Leben mit allem, was dazugehört und wie es geworden ist, als Herausforderung und als Geschenk Gottes anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Nicht darauf kommt es an, viel zu haben, sondern aus dem, was ich habe, Gutes zu machen. Darum vergräbt der Glaube nicht ängstlich sein Potenzial und seine Talente im Boden der Sicherheit. Der Glaube weiß um das Vertrauen, das Gott in ihn gelegt hat und wagt das Risiko. Der Glaube wagt das Risiko, sich zu verschenken, ohne dabei arm zu werden. Das ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Wer sich verschenkt, wird reich und findet zur Freude. Wer sich dagegen vergräbt, der verkümmert und verliert. Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die das Ganze anschaulich macht. Diese Geschichte habe ich selber kürzlich gehört. Die hat der Schulleiter unseres Sohnes bei der Zeugnisausgabe der Klasse 10 erzählt. Ich konnte diese Geschichte nicht überprüfen, sondern gehe einfach davon aus, dass das, was Lehrer sagen, auch stimmt. Diese Geschichte handelt von einem anscheinend berühmten, mir aber unbekannten Jazzpianisten. Dieser Jazzpianist heißt Keith Jarrett. Ich weiß nicht, wer den jetzt kennt. Bitte? Alle. Aber ich, Hilfe. Alle kennen den, aber ich nicht. Aber den Namen hören Sie zumindest heute alle. Und dieser Jazzpianist, der war eingeladen vor ziemlich genau 40 Jahren, also im Jahr 1975, das ist schon eine Weile her, in Köln ein Konzert zu geben. Aber die Bedingungen für dieses Konzert, die waren wirklich außergewöhnlich schlecht. Zum einen war Keith Jarrett total unausgeschlafen, hatte einen weiten Anreiseweg hinter sich. Er war nicht gerade gut gelaunt, das war die eine Seite. Aber das noch viel größere Problem bestand darin, dass der Flügel, auf dem er spielen sollte, nicht auffindbar war. Also hinterher hat sich das Ganze dann aufgelöst. Der war sicher abgestellt in einem bestimmten Gang, in dem der Flügel keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt war. Das hatte schon alles seinen Sinn, nur niemand wusste davon. Und so konnte man an dem Tag nur einen ganz uralten Flügel auftreiben, einen beschädigten, einen defekten. Einige Tasten funktionierten nicht mehr. Und es wurde dann zwar ein Klavierstimmer dran gesetzt, der dann das Beste rausholen sollte, aber eigentlich hätte jeder Pianist, der auf sich hält, gesagt, unter diesen Bedingungen trete ich nicht auf, so kann ich nicht arbeiten, ich sage das Ganze ab. Nicht so Keith Jarrett. Er hat diese Herausforderung angenommen, trotz der eigenen Begrenzungen durch Müdigkeit, trotz der äußeren Begrenzungen durch das alte, nicht wirklich gut funktionierende, Flügel war es. Und er hat dieses Konzert gegeben. Und Leute, die sich in diesem Bereich der Musik auskennen, die schwärmen noch davon, vorausgesetzt, sie leben noch. Ist ja schon 40 Jahre her. Und was definitiv feststeht, ist, dass es eins oder vielleicht das bestverkaufte Konzert in diesem Musikbereich war. 7 Millionen Platten damals wurden davon verkauft. Und es ist unter Kennern ein legendäres Konzert geworden. Es ist legendär geworden, weil Keith Jarrett nicht gewartet hat, bis die Voraussetzungen besser wurden, sondern er hat sie so angenommen, wie sie waren, und hat dann das Beste daraus gemacht. Ich glaube, genau das ist unsere Aufgabe als Christen, als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, dass wir die Bedingungen unseres Lebens, die äußeren wie die inneren, als Herausforderung und Auftrag annehmen und das Beste daraus machen, in der Gewissheit, der Gott, der uns dazu berufen hat, der ist bei uns, gibt uns die Kraft dazu, führt und leitet uns durch unser Leben bis ans Ziel. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.